Hast du jetzt überhaupt schon einen Outtake für den Anfang?
Nö, vielleicht gibt es auch keinen, muss mal schauen.
Vielleicht ist das ja der Outtake.
Meinst
Wer
du?
Weiß, keine Ahnung.
Das wäre ganz schön billig, oder?
So sind wir.
Ob du zockst, hab ich gefragt!
Herzlich willkommen bei Ob du zockst, hab ich gefragt, der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die so alt sind, dass nur wir darüber sprechen. Mein Name ist Robert, hier aus Leipzig und wie immer mit dabei, der einzige Grafik-Tipp der Konsole, Sachverständige, Träger des Spielnobelpreises und Kopf von links nach rechts Rücker, Paul! Hallo Paul!
Grüezi miteinander!
Ui, okay,
wir sind holen die SchweizerInnen mit ins Boot.
Hast du gewusst, dass wir auf
Soundcloud?
iTunes, dass wir auf iTunes eine Bewertung von 2,4 haben? Also mit überwiegend negativen Einserbewertungen und so weiter.
Hey, super gut.
Also ziemlich, also es gibt kein Mittel, also drei hat niemand genommen. Niemand. Es gibt entweder
drei
ein ganz wenige Zweier, einen Haufen Einser, ganz wenige Fünfer, nee, ganz wenige Vierer, einen Haufen, nee, andersrum. Also,
what?
Also,
die nochmal von vorn.
Also die Bewertung setzt sich aus Einsern und Fünfern zusammen, tatsächlich, dieser 2,4-Geschichte.
Okay, alles
das
klar.
Das ist ziemlich krass. Und an alle, die eins gewählt haben, fickt euch. Und genau.
Also vielleicht gibt es ja doch mal ein paar mehr Dreier, weil die Drei ist die Eins des kleinen Mannes.
Richtig.
Hat man ja früher gelernt.
Ich glaube, das könnte daran zusammen, die sind wahrscheinlich alle noch aus unseren ersten drei Folgen. Die haben die erste Folge gehört, haben gedacht, das ist ja fürchterlich, haben die zweite Folge gehört, das ist ja schrecklich, haben die dritte Folge gehört, aber es wird nicht mehr besser, okay, zack, eins.
Ja, aber mal ganz ehrlich, sollen sie doch machen. Wissen halt nicht, was denen geht, ne?
Ja, wirklich nicht.
Einfach nur schrecklich. Heute würde denen zum Beispiel die PlayStation Zone entgehen.
Deine Überleitungen werden immer besser, Tommy.
Danke, Fridolin.
Du hättest jetzt die Möglichkeit, Frank zu sagen, weil Frank Elsner war...
Nein, mache ich nicht. Aber wir haben ja die, welche Ausgabe haben wir denn heute?
Das ist die 1-2000 tatsächlich.
Von
dem
Millenniumswechsel.
Von dem Magazin. Yeah.
Aber Millenniumswechsel, das heißt in den 2000ern oder ja, also ab 2000, da ging es ja dann...
Als man hoffte, dass alles schöner wurde und alles besser und alles größer und alles wahnsinniger und...
Alles shiny und keine Ahnung was.
Genau.
Und ich habe mir jetzt sofort was ins Auge gestochen
auf dem
Cover.
In dem Magazin PlayStation Zone, das wir bisher noch nicht erwähnt haben, wie es heißt.
Doch, ich habe vorhin gesagt, sonst wäre denen heute die PlayStation Zone entgangen.
Hast du das so gesagt?
Ich habe es so gesagt. Du kannst rewinden und reinhören.
Nee, ich glaub dir das schon. Das Problem ist halt, ich überlege mir manchmal meine Wörter schon im Vorhinein und dann höre ich deine nicht mehr. Und das ist halt,
merkst du selbst.
Ja,
ne?
Ja,
das merkst du selbst.
Ist ein Problem, aber gut. Aber wir haben ich habe schon gesagt, also so wie das gelayoutet ist, könnte es das auch Playzone Station heißen oder Station the Playzone.
Oder Zone PlayStation.
Oder Zone
whatever.
PlayStation,
ja, genau. Das ist wie mit dem Joker, ne?
Ja.
PC Joker.
PC-Joker, Heft, PC-Heft und Joker Spiel, und Spiel.
Genau. Ja, ne, typische 2000er Layouts, ne? Also mit silberner Schrift, so mit Spiegel, aber aufgedruckt, noch nicht geprägt. Ne?
Mit viel.
Mit viel, ja.
Mit viel,
wie soll das Layout aussehen?
Viel. Von allem.
Ja.
Macht drauf, was geht. Jeder Zentimeter, das kostet alles Geld. Jeder Pixel muss ausgefüllt werden.
Interessanterweise, was man hier sagen muss, das Cover, ist gleichzeitig auch eingearbeitet der Datenträger, ja, weil bei diesem Magazin gab es auch für 12,80 Mark, wenn ich das richtig sehe, einen Datenträger mit dazu. Und viele Magazine haben das ja so gemacht, dass die Datenträger innenliegend waren. Hier tatsächlich hat man quasi den Datenträger mit zum Teil aufs Deckblatt getan.
Vielleicht, damit man sehen konnte, ob er schon geklaut war oder nicht.
Genau, ne? Also, hier sollte eigentlich eine CD sein. Keine da. Oh, Pech gehabt.
Das war tatsächlich ein Problem, das damals, weil das, also...
Ich habe auch welche geklaut, gebe ich offen und ehrlich zu.
Also da war halt immer so eine Heft-CD mit drauf. Und wenn die nicht da war, dann kam halt unten drunter halt diese Schrift zum Vorschein.
Richtig, ja.
Sie können, wo man die bestellen kann. Oder
ja, wo man die dann quasi beim Verlag, kann man sich melden.
Schenken sie einen frankierten Rückumschlag mit irgendwas hin und dann können presst der Verlag.
Am besten waren aber immer noch die, wo irgendwelche Keys drin standen, die man einfach aufmacht und dann guckt man, die nicht mal verdeckt waren oder so, ja.
Das die man dann einfach Zeit abfotografiert. Als Steam gerade ganz groß wurde.
Ja, genau. Die Steam-Keys, oh Gott.
Vor allem als das anfing, sag ich mal. Das war ja nicht immer so. Und irgendwann ist ihnen dann auch aufgefallen, also Keys zu verschenken oft und das auf die Zeitschrift zu pressen, ist irgendwie blöd, weil das ist, das
ist bescheuert. Irgendwann haben sie dann angefangen, quasi die Keys auf die, ich glaube, manche haben es auf die Innenseite von diesen Papp-Sleeves, die man dann hatte, raufgedruckt, ne? Solche Sachen. Aber gut, da sind wir jetzt schon wieder in einem ganz anderen Zeitalter. Wir sind jetzt, Steam gab es noch nicht mal.
Wir sind jetzt beim Millennium-Wechsel.
Genau, wir sind beim Millennium-Wechsel und bei der PlayStation Zone, die
für die es ja nicht Steam gab. Entschuldigung.
Das ist richtig, ja. In dem Fall bezieht sich da größtenteils alles noch auf die PlayStation 1. Und ja, womit werden wir hier begrüßt? Also erstmal, ne, der Titel, haben wir ja schon gesagt, dann die Nummer 1, warum auch immer, in einem gelben Stern.
Historische Frage, die PlayStation 2, weil du es gerade erwähnt hast, kam wann?
Boah, 2000 und genau. Ja.
Also die 1 war irgendwie 97 oder so, kam die in Europa?
Die 2 war tatsächlich 2000 und lass mich lügen, 2 oder 1.
Ungefähr so, ne?
Ungefähr so, ja. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, weil ich weiß, 2005 gab es die auf jeden Fall schon.
Das also wir sind aber noch lange nicht bei der PlayStation 1 beim End of Service oder irgendwie sowas, sondern
noch nicht ganz. Nee, noch nicht ganz.
Das ist
so im Mittelfeld. Peak, im Mittelfeld. Ungefähr, ne? Ja, natürlich, ja. Und dann haben wir jetzt, wie gesagt, ne, die Nummer 1, dann auf der linken Seite mit 2 CDs sogar hier, ja, wurde gesagt, oder angepriesen. 164 Seiten Magazin, 32 Seiten Extraheft und ein Riesenposter. Poster waren ja, ne, das Ding für eine geraume Zeit. Mehr Demos, mehr Spielstände, ihr habt richtig gehört. Interessanterweise Spielstände für die PlayStation auf einer CD ein bisschen schwierig, ja. Weil die Spielstände bei der PlayStation ja auf der sogenannten Memory Card gespeichert waren. Ich habe tatsächlich von dieser Art Magazin nie eine gehabt, deswegen kann ich auch jetzt gerade nicht mal vermuten, wie das mit den Spielständen gelaufen ist, ob man die quasi in die PlayStation eingelegt hat, dann auf die Memory Card geladen hat und dann das Spiel quasi also wieder eingelegt hat.
Möglich wäre es ja, ne?
Ja, ich glaube, möglich wäre das gewesen, ja. Obwohl, eigentlich ist es ja nur...
Es
wäre möglich. Na klar, es wäre ganz normal möglich. Aber es gab auch sicherlich irgendwelche Module, die man von Drittparty-Herstellern irgendwie kaufen konnte, wo man eine Disk einlegt und eine Memory Card anschließen kann. Aber egal, wahrscheinlich wäre es so gewesen. Hier stehen 20 Demos, ja, 35 Spielstände, 645 Spieletests. Was? 645 Spieletests? Da steht dann wahrscheinlich nur läuft nicht. 328 Spiele-Tipps, okay, das ist nachvollziehbar. Und dann haben wir nochmal 10 spielbare Demos. Warum steht da jetzt spielbar? Wir hatten es auch schon ein paar Mal. Die 20 Demos, die oben auf der ersten also Disc vorhanden sind, das sind Videodemos. Das sind im Prinzip keine interaktiv spielbar nutzbaren Spielabschnitte, sondern da wird einfach wirklich nur visuell demonstriert, wie sieht das aus, was kann man machen. Ja? Und die 10 spielbaren Demos, das sind dann die, wo man tatsächlich selbst Hand anlegen kann. Ja, unter anderem haben wir hier die Exklusivdemo zu Star Wars Episode 1.
The Phantom Menace.
Und dann noch WCW Nitro.
WCW Nitro.
Ja, Worms 2 Armageddon, Action Man. Ja, Action Man.
Entschuldigung, das war, wenn man Samstagmorgens Fernsehen geguckt hat in den 90ern und Action Man Werbung gesehen hat, dann kam, alles hatte einen Jingle damals. Alles hatte einen Jingle.
Jingle war, wenn du keinen Jingle hattest, warst du nichts.
Action Man, der größte Held in deiner Welt. Ja, das war das Deutsche. Und im Englischen war es The Greatest Hero of Them All. Ja.
Ja.
Also noch pottenstumpfer geht's nicht mehr, aber...
Aber das war halt, ich meine, das liegt auch im Namen, ne? Action Man. Also so noch generischer geht's ja gar nicht.
Ja,
ne?
Gut, aber was war denn die Zielgruppe dafür, ja? Also ich glaube mit 7...
Generische Menschen.
Also 7- bis 8-Jährige.
Okay. Ja. Dann haben wir noch die Championship Motocross und 5 weitere spielbare Spitzendemos. Die Kategorien finde ich auch toll, ne? Ganz oben Exklusivdemos, dann gibt es Demo-Premiere und dann gibt es Bonus-Demos, ja. Und halt 10 exklusive Videos. Ich schätze, ach so, siehst du, jetzt, das fällt mir jetzt gerade erst auf. Die 20 Demos setzen sich zusammen aus 10 spielbaren Demos und 10 exklusive Videos. Ich denke mal, das wird das sein, weißt du?
Ich finde es immer merkwürdig, wenn so eine Zeitschrift irgendwie draufschreibt, mit Bonusmaterial und ich so. Und ich denke mir,
gibt es die auch ohne Bonus? Das wäre ja die Schlussfolgerung.
Das wäre das Ding, so nach dem Motto, weil woher nehmt ihr das, wohin kommt das Bonus her, so nach dem Motto, weil
quasi, ne?
Jede Zeitschrift ist ja wieder ein Individuum an sich, ne? Und für mich macht es keinen Unterschied, ob das jetzt Bonus
ist. Aber das ist halt nicht so die Verkaufsmasche, ne? Du denkst, du liest halt Bonus und denkst so, oh, Bonus equals gratis.
Ja.
Bonus bedeutet besonders. Bonus bedeutet, das gibt's nicht überall, ja? Vielleicht will man sich dann ja auch abheben von anderen Magazinen, aber wenn jeder Bonus draufschreibt, ja, dann am besten wäre es ja, wenn draufstehen würde, ohne Bonus. Dann denkst du so, oh, die sind ganz schön edgy, hä?
Ohne Bonus. Was mir jetzt gerade auch so einfällt, dieses Wort exklusiv ist ja zu Tode gebraucht worden durch die komplette Historie der Zeitschriften. Was ich mir dann aber denke, ist, überleg mal, wie anstrengend das auf der einen Seite ist, sag ich mal, tatsächlich Exklusivmaterial zu bekommen. Ja. Wenn du tatsächlich eine exklusive Demo hast, ja, zum Beispiel damals, ich glaube, Ultima 9 war die Exklusivdemo für die GameStar oder sowas. Das heißt, die hatten die einzige. Das heißt, sie mussten sich wahrscheinlich irgendwie durch einen Bewerbungsprozess durchlaufen bei Origin oder sonst was oder hatten einfach die Connections und so weiter und konnten dann und haben dann wirklich ausgehandelt, okay, pass auf, ihr das ist ja auch für Origin, sage ich mal, ein Risiko, dass sie es nur einer einzigen Zeitschrift geben, ne?
Ja.
Weil sie schränken sich ja damit ein und müssen sich dann sozusagen. Und
laufen auch Gefahr, dass es vielleicht.
Auf der anderen Seite, durch die Exklusivität, hebt das vielleicht den Wert der Zeitschrift an, die dann häufiger gekauft wird.
Ja.
Also es ist immer ein Gamble. Das heißt, die Zeitschrift muss also diese Firma, wen auch immer, davon überzeugen, bietet es bitte zuerst uns an, bevor es ihr dann nächsten Monat oder in 2 Wochen, wenn die Zeitschrift gedruckt und ich glaube, die meisten Exemplare von Zeitschrift werden irgendwie in den ersten 2 Wochen verkauft, wenn es so in 4 Wochen Rhythmus erscheint und das war's dann. Also wartet noch 2 Wochen, bevor ihr sie ins Internet stellt oder den anderen Zeitschriften gebt und so weiter, damit wir noch drin schreiben, exklusiv. Und alles, was wir dann von diesem Aufwand erfahren, ist einfach nur nicht spielbare Demo, sondern exklusive spielbare Demo. Aber durch diese Überbenutzung des Wortes kommt uns das gar nicht so qualitativ hochwertig vor,
eigentlich nicht,
wie es eigentlich ist. Richtig, und das ist so, und das ist, kommt mir so unfair vor. Und
trotzdem zieht es halt als Verkaufsargument, ne? Irgendwie. Ja. Also. Gehen wir mal hoch auf das Cover.
Entschuldigung,
alles gut.
Ich habe etwas, was meint er mit hoch? Ich habe etwas reingezoomt, weil Paul sitzt etwas weiter weg vom Bildschirm. Und auch wenn ich hier diesen 300 Zoll irgendwas
habe. Er hat eine Kinoleinwand hier. Wir sitzen gerade eigentlich im leeren Kinosaal.
Ja. Und ertrinken in den blauen Augen von Pierce Brosnan hier.
Ja, the piercing eyes of Pierce Brosnan. Oh. Yeah.
Deswegen auch vorhin mein kleines
Dim. Warum Pierce Brosnan?
Mehr lässt die GEMA nicht zu.
Na doch, summen kannst du es ja ohne Ende. James Bond ist zurück. Kino ist nicht genug. Pun intended. Test des PlayStation-Spiels und Exklusiv-Interview. Mit wem? Wir wissen es nicht. Exklusiv? Fraglich. Aber es ist da. Und der Titel wird zwar nicht genannt, aber da kommen wir dann noch dazu. Wo man aber auch sagen muss, die James-Bond-Spiele waren zu der damaligen Zeit, wenn man dann auch nochmal auf den N64 guckt, das klassische James-Bond-Spiel, was eigentlich jeder Kenner, jede Kennerin sofort im Kopf hat, ist halt GoldenEye. Mhm. Ja. Es gab dann noch für den N64 und, warte mal, welches war das noch? The World is Not Enough, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist so ein bisschen untergegangen, weil also die meisten, die einen N64 hatten damals, war dann so GoldenEye. Und GoldenEye ist das, was bei jedem hängen geblieben ist. Und wo ja auch die Speedrun-Community, also das ist wirklich abnormal, was die leisten. Aber wir sind ja bei PlayStation, nicht bei Nintendo, von daher wieder zurück. Wo ich vorhin gesagt habe, das hat mein Blick sofort gefangen. Aber auch nur, weil ich jetzt in den letzten Tagen öfter was von ihm gesehen habe. WWF SmackDown. Und wir werden mit dem iconic Eyebrow-Look von einem recht jungen Dwayne The Rock Johnson angeschaut. Und auch hier wieder exklusiv Wrestling-Star The Rock spielt. Ja, das bedeutet also offenbar in dem Interview oder Video wird The Rock quasi dazu verpflichtet, sich selbst höchstwahrscheinlich in diesem Spiel zu spielen. Und Wrestling-Spiele, ja, zu der damaligen Zeit, das war eine klobige Angelegenheit.
Es ist bis heute, ja, glaube ich, eine recht klobige Angelegenheit, wenn ich so das Gameplay von den heutigen Wrestling-Spielen so angucke.
Aber die Mechaniken, ja, gut,
nicht ganz so klobig wie damals. Also damals war schon wirklich...
Das waren zwei Holzblöcke, die aufeinander gefallen sind.
Ja, das war quasi so doll.
Es sieht heute natürlich weitaus besser aus und die Mechaniken und die Animationen sind smoother, ne? Aber du hast recht, es liegt anscheinend in der Natur der Sache, dass solche Art von Kampfspielen fernab von Brawlern, also alles, was jetzt wirklich mit Wrestling oder richtigen Kampfstilen zu tun hat, UFC zum Beispiel oder alles so MMA, da sind die Animationsübergänge nicht so gut, dass es quasi fließendes Erlebnis ist, sondern du hast halt wirklich Stück für Stück, sage ich mal, diese Animationssequenzen, und wenn du einen Übergang hast, dann ist das immer sehr... sehr ruppig.
Das Problem ist halt, also erstens, Dwayne The Rock Johnson sieht aus, als hätte er das Epic Side Eye erfunden, ja, mit seiner
Augen. Nee, er wurde als Auge geboren.
Der
Körper formte sich darum.
Und das Zweite ist, diese Spiele, wo es tatsächlich mit Anfassen ist, sag ich mal, so doof das jetzt klingt. Ja, ja. Aber gerade so, was so Sportarten geht, wo halt das Werfen oder das nicht Schlagen und Treten, sondern wo das Werfen des Gegners hier auch, das wäre auch bei Ringen zum Beispiel so, oder? Hast du einfach dieses Problem, dass es irgendwie eine schier unendliche Anzahl an Möglichkeiten gibt, schon nur einen einzigen Wurf zu machen, so nach dem Motto, ja? Weil es kommt ja darauf an, sag ich mal, wie steht der Gegner zu dir und in welcher Position bist du gerade und so weiter. Und gerade an den früheren Wrestling-Matches in den späten 90ern, wenn du jetzt WCW anguckst und so weiter, konntest du ja schon sehen, an den guten Matches. WCW oder WWF, wie es damals noch hieß, nicht WWE, wie es heute heißt, konntest du schon sehen, wie dynamisch die Kämpfe sein können. Und das Ding ist, natürlich könnte man einen ganz großen Teil dieser Sachen abdecken vom designtechnischen Spektrum her. Das Ding ist nur, der Mehrwert für den Spieler würde den Aufwand nicht rechtfertigen, den das mit sich brächte, sag ich mal. Also du müsstest eine komplett neue Engine schreiben, die deren Spezialität es ist, dass sie quasi aus jeder Position heraus zu einem Wurf sozusagen interpolieren kann oder irgendwie sowas. Das geht ja. Das ist ja nicht so, dass es nicht möglich ist. Aber es würde einen mördermäßigen Aufwand brauchen, sehr viel Geld kosten und vor allem sehr viel Zeit kosten. Und das sind halt so Sachen, wenn du eine Firma hast, die jedes Jahr oder alle zwei Jahre ein Wrestling-Spiel rausbringen will, funktioniert
einfach. Aber das, also zwei Sachen dazu, ich mal von hinten aufgezäumt. Die Unreal Engine 5 könnte das. Die müssten sie halt nur nutzen, machen sie aber nicht. Und woran ich halt wirklich gedacht habe, war auch in Bezug auf diese Klobigkeit, ne? Wenn du einen Brawler hast wie Tekken, ganz klassisch, oder Street Fighter, ne? Dann ist es dir egal, ob, oder eigentlich eher Tekken, weil da hast du auch 360-Grad-Kamera. Wenn ein Gegner auf dem Boden liegt, das ist jetzt so mein Paradebeispiel, wenn ein Gegner auf dem Boden liegt und du einen bestimmten Move machst, einen Wurf oder irgendwas, dann kann es ja sein, dass der Charakter, der auf dem Boden liegt, dann quasi in die richtige Position geglitscht oder teleportiert wird mit Absicht, also dass der dann quasi flach auf dem Boden liegend so eine 30-Grad-Wende macht, also nicht Wende, aber eine 30-Grad-Drehung, ne, so, und da ist es nicht so störend oder auffallend, weil es ist Arcade, es ist ein Arcade-Game und es ist halt nicht dem Realismus anheimgestellt. Ne? Bei einem Wrestling-Spiel, das ist ja eine Tätigkeit, die aus dem echten Leben einfach nur in ein Videospiel verfrachtet wird, da ist es schon störend, wenn ein Gegner, der auf dem Boden liegt, wenn du dann irgendwie einen Submission-Move machst oder halt den dann noch irgendwie wegschleudern willst, wenn der sich dann 30 Grad automatisch, ohne selbst was zu machen, quasi wie so ein wie eine Drehscheibe auf dem Boden bewegt, ja. Und das ist ja was man ändern könnte, ja. Aber da gibt es auch einige Beispiele in der Moderne, wo das so gemacht wird, aber es findet halt trotzdem immer noch irgendwie statt. Und das ist so dieses mit dem, was ich so meine, da eigentlich damit, ne?
Zumal das so bei Wrestling im Gegensatz zum Beispiel zu solchen Brawlern auch die Eingeschränktheit hast, dass der Raum, in dem du dich bewegen kannst, sehr, sehr klein ist. Also bei Tekken kannst du teilweise von der rechten Grenze zur linken Grenze gesprungen.
Die Arenen sind groß und mittlerweile gibt es ja auch, wie zum Beispiel bei Dead or Alive, auch gutes Brawling-Franchise, verschiedene Ebenen an.
Stimmt, wo du nach unten durchkrachst,
ja. Genau, oder runterspringst und so. Und das gibt es ja bei Tekken mittlerweile halt auch. Und das hast du da halt nicht. Klar, da liegt es in der Natur der Sache. Du bist in dem Viereck unterwegs, ja. Oder halt bei UFC und MMA bis im Oktagon unterwegs. Aber der Raum ist nicht viel größer. Du kannst nicht. Klar, es gibt Wrestling-Spiele, wo du dann außerhalb weitermachst, weil das ist ja auch bei Wrestling so, ne? Dann gibt es noch, was mir gerade einfällt, gibt es diese zwei Backyard-Wrestling-Spiele, die ich immer geil fand. Die waren halt einfach sehr cartoony auch, ja. Es war aber dann schon zu PlayStation 2-Zeiten. Und da. Wie der Name schon sagt, Backyard Wrestling, ne? Es kann sein, dass du zwar in einem Viereck startest, aber du bist dann halt in einem Garten, auf einem Schrottplatz oder was auch immer, ne? Also verschiedene Sachen. Und dann kannst du mit der Umwelt interagieren und so weiter, ne? Und aber bei einem richtigen Wrestling-Spiel, da hast du halt das Viereck und maximal noch außenrum das bisschen. Und da hast du nicht viel Platz. Und klar, da hast du recht, ne? Dann liegt es in der Natur der Sache, dass du da eben dich dann auch selber limitieren musst in der Erstellung dieses Spiels.
Und da ist dann eben auch so ein bisschen so, wo das Spiel sich selber oder wo die ganze Sportart für das Spiel sich selber so ein bisschen im Weg steht.
Ja.
Denn damit das einigermaßen lebensecht ist und damit es eben nicht ist wie eine klobige Box, musst du, sag ich mal, so Sachen machen wie Anlaufweg und Bremsweg von Leuten zum Beispiel.
Ja.
Das Problem ist, wenn du da so einen richtig schweren Charakter hast, irgendwie sowas, ne, von den Super Heavyweights oder irgendwas, dann braucht er halt ein bisschen, bis er stehen bleibt. Das heißt, du hast, sag ich mal, ungefähr nochmal die Animationsstufe, bis die dann endlich fertig ist. Und dann bist du aber schon am einen und am anderen Ende. Also, dass diese Klobigkeit liegt ein bisschen im Spiel oder in der Sportart selber so mit drin, weil die eignet sich halt vielleicht nicht ganz so doll für sowas.
Das ist richtig.
Also entweder müsste dann, ich weiß nicht, wer der Publisher ist von den
Wrestling-Spielen.
Von den Wrestling-Spielen
ist. Ich glaube, EA ist das auch. EA Sports.
Im Zweifel ist es EA.
Ja, natürlich.
Das Einzige, was sie tun könnten, ist, sage ich mal so, absichtlich draus ausbrechen und sagen, okay, scheiß auf die Arena, wir machen einen völlig unrealistischen Ansatz, den es so in echt nicht gäbe, aber wir machen trotzdem mit Stadionatmosphäre und mit dem alles und so weiter, weil die Leute, ich meine Suspension of Disbelief und so weiter, ich meine, du bist gewillt, sag ich mal, Sachen oder unrealistische Sachen gelten zu lassen, solange sie sich irgendwie sinnhaft in das Ganze einfügen.
Richtig,
ne?
Richtig, ja.
Und
ja,
dann sag
ich, in dem System muss es Sinn ergeben.
Genau, und dann gäbe es, sag ich mal, möglicherweise die Möglichkeit.
Unter Umständen gäbe es die Möglichkeit.
Möglicherweise gäbe es die Möglichkeit, dass es möglich wäre.
Dass der Umstand existiert unter Umständen.
Richtig.
Ja.
Nee, die Arena, sag ich mal, so stark zu vergrößern irgendwie und in, ich meine, es ist ein Computerspiel, scheiß drauf, lass es in der Mitte von einem Vulkan stattfinden oder so ein Blödsinn, ja.
Ein Open-World-Wrestling-Game, wo du einfach jeden wieder wresteln kannst.
Das Problem ist, du würdest das Funding dafür kriegen, weil du die zwei richtigen Worte erwähnt hast.
Open-World und Wrestling?
Ja, genau. Das reicht schon. Also,
alle
schmeiß noch irgendwo Blockchain rein und dann
schreib das auf, das machen wir.
Und dann werf völlig kontextfrei irgendwo noch Blockchain rein und dann hast du sowieso gewonnen.
Natürlich, ja. Und dann gibt es natürlich noch Transactions gibt es dann noch. Ja.
Makro-Transactions.
Nee, nur Transactions. Irgendwann ist es nur noch eine Transaction. Ja.
Genau.
Aber nee, das stimmt schon. Was mir halt hier auf dem Cover dann aber noch aufgefallen ist, das zieht sich wie so ein roter Faden. Ich überspringe jetzt mal Tomb Raider 4, weil das wäre das nächste nach James Bond. Da kommt dann Resident Evil 3 und warum zum Geier, ich weiß es nicht, aber darunter steht, exklusiv Ice-T spielt den Capcom-Schocker. Was hat Rap- und Hip-Hop-Urgestein Ice-T mit Resident Evil zu tun? Er war weder in der Werbekampagne vertreten, er war weder als Easter Egg im Spiel, er hat keine Voicelines für das Spiel beigesteuert. Es ist einfach nur Ice-T, der Resident Evil 3 spielt. Ja, also erst haben wir The Rock, der sich selbst spielt, höchstwahrscheinlich, und dann Ice-T. Und ich muss dazu sagen, das Witzige, warum ich da so lache, ist, ich schaue gerade alte Folgen von Law and Order Special Victims Unit und da spielt Ice-T ja mit und Ice-T hat eine tolle Stimme mit so einem leichten Sprachfehler, was ich ziemlich cute finde in dem Sinne, in diesem Zusammenhang auch, weil er halt einen sehr ernsten Charakter spielt. Und er, ich kann mir so richtig vorstellen, wie der 2000er Ice-T dieses Spiel spielt und dann sich völlig aufregt oder vollkommen erschrickt. Und ich das würde ich gerne sehen tatsächlich. Das ist was, das würde ich mir übelst gerne geben. aber ansonsten Resident Evil 3, auch bekannt halt unter Nemesis. Ja, weil halt Nemesis in diesem Spiel auftaucht. Du wirst halt permanent von diesem Viech verfolgt. Hat ja in dem Remake aus den letzten Jahren war da hingehend, glaube ich, ein bisschen anders abgespeckt. Es war nicht mehr so random, glaube ich. Im Original war das tatsächlich relativ random, wo das Vieh auftaucht. Und es gab aber auch Orte, wo Nemesis nicht hin konnte. Ursprünglich bei dem Remake, genau wie beim zweiten Teil, war das auch so. Aber es gab dann schon einige, die feststellen mussten, dazu gehöre ich auch, dass unter Umständen Nemesis dir sogar auch in einen Safe-Raum folgen kann.
Oh shit.
Unter bestimmten Umständen folgt er dir in den Safe-Raum und das ist dann halt, also normalerweise ist da irgendwo so eine Trigger-Line, wo Gegner ab einem gewissen Punkt, wenn du quasi, da kannst du theoretisch campen bei manchen Stellen, wenn du da in diesem Safe-Haus, und ich rede jetzt nur von den Remakes, ne, wenn du da in der Tür quasi zu dem Safe-Raum stehst, dann kannst du sehen, wie die immer wieder auf dich zukommen und dann aber ab einem gewissen Punkt wieder weggehen, auf sie zukommen und weggehen. Und wenn du hinter die Linie trittst, dann gehen sie halt komplett weg, weil dann bist du für die, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen ich gekämpft habe, ich gehe jetzt weg. Und wenn du wieder rauskommst, dann können sie dich wieder, also kann sie wieder geaggroed werden, ja.
Das kannst du dir so schön snipen dann oder was?
Naja, also ich meine, in dem Spiel ist ja Munitionsknappheit eigentlich, ne? Also wenn du es halt auf höheren Schwierigkeitsgruppen spielst. Aber es ist nichts, was man irgendwie wirklich sinnvoll nutzen kann. Das ist halt einfach nur so eine nette Kleinigkeit, die man, wie gesagt, exploiten geht nicht. Aber das gab es halt damals natürlich nicht. Damals gab es ja auch noch die festen Kamerawinkel, ne, an Tank Controls. Und Tank Controls, da sind wir auch das, was wir gerade übersprungen haben, Tomb Raider 4, ne, gab es ja dann, und weiß nicht, was stand da drunter noch?
Da stand
Gran Turismo
6, 2. Sechs okay. Seitentest, Laras aufregendstes Abenteuer.
Ja, ich meinte den nächsten Titel, nicht das, was da drunter steht. So, Gran Turismo 2.
Der Schock, Racing-Sensation kommt erst 2000.
Aber das ist doch schon 2000, die Ausgabe, dann ist es doch kein Schock mehr.
Ja,
aber
das ist die 1.9 2000, also es kommt erst im Jahr.
Ja. Aber gut, gucken wir mal rein. Mal gucken, was uns hier so schocken wird.
Also erstmal nur das Inhaltsverzeichnis.
Bonus-CD.
Ja, Bonus-CD, genau.
Wer schläft?
Dann willkommen in der PlayStation Zone. Also es ist nicht die erste Ausgabe gewesen, sondern es war schon ein bisschen später. Dann hat man hier noch ein bisschen Werbung für die 24 Stunden von Le Mans. Dann nochmal das Inhaltsverzeichnis. Hier oben hast du...
Ach du Scheiße,
da ja. Oben hast du hier Dwayne The Rock Johnson und hier unten dann Ice-T und dann...
Aber er natürlich mit Sonnenbrille, weil wahrscheinlich der Bildschirm so hell war. Ey, das ist jetzt schon das dritte Mal, dass sie dasselbe Motiv von Pierce Brosnan in diesem Magazin verwendet haben. Cover, Inhaltsverzeichnis und nochmal Inhaltsverzeichnis.
Wahrscheinlich hat das ein Schweinegeld gekostet, dieses Motiv, damit sie es verwenden durften. Deswegen so ja, oft es nur irgendwie rein. Geht, muss es
sie drauf. Sie hätten es auf jeder Seite einfach so als Hintergrund für die Seitenzahlen nehmen können oder ihn so draufsetzen können, weißt du so?
Der Scheiß hat Geld gekostet. Wir müssen
ihn nutzen. Ja. Übel.
Da kommt der Chefredakteur, wegen diesem Bild können meine Kinder diesen Monat eine Woche lang nicht essen. Deswegen also benutzt dieses Bild. Super. Ich will es benutzen sehen. Das hat Geld gekostet.
Ja, und wie auf dem Cover natürlich nicht weiter erzählt, sondern hier erst niedergeschrieben, geht es um Tomorrow Never Dies. Ja, also das ist quasi...
Über diesen unsterblichen Russen. Tomorrow never dies.
Tomorrow. Wer ist dieser Tomorrow?
Ja.
Und dann, und da haben wir dann noch das Bild von Ice-T, der so ein bisschen unglücklich reinschaut, als wenn er gerade irgendwie was gefragt wurde.
Also ein bisschen doof fotografiert, weil er ist von hinten fotografiert, er sitzt auf einer Couch.
Und guckt halt über seine linke Schulter, so, ja.
Und dadurch schmeißt sein Gesicht halt so Falten, so wahnsinnig.
Ja, der hat schon immer Falten gehabt. Ich glaube, der hat auch Akne gehabt, also von daher.
Ah, okay. Naja. Na, ich kenne ihn jetzt nicht so gut wie du.
Ja, ich gehe morgen wieder mit dem Kaffee trinken. Also.
Nein, ich meine, ich kenne ihn, fast gar nicht, aber und du wie, zumindest ein bisschen.
Aber wie geil wäre das, wenn das wirklich stimmen würde, ja, wenn ich einfach so casual sage, ich gehe mit dem Kaffee trinken und morgen
kriege ich voll, den Kaffee. Ich Volltrottel hab ihn die ganze Zeit hab gedacht, du meinst Ice Cube, weißt du? Aber nein, ganz andere Geschichte, ja, weil der eine ist bei den Nachos with Attitudes und der hier ist ja,
der eine ein ist ein full-fledged Antisemit und der andere ist halt ein,
das auch noch
ist mit Coco Chanel verheiratet oder wie die heißt, keine Ahnung. Ice Cube, ja, der ist Antisemit, aber darum geht's jetzt nicht.
Und Ice-T ist mit Coco Chanel verheiratet?
Nein, mit oder Coco sonst sowas oder wie die heißt. Und die halt irgendwie alles vorne und hinten sich hat reinstopfen lassen und immer größer wurde, größer.
Coco Chanel.
Ja, dann ist die das, ja. Aber to each their own, von daher alles gut.
Und dann da oben Dwayne The Rock Johnson. Dwayne The Rock Johnson muss man, glaube ich, nicht überzeugen, dass er die PlayStation in die Hand nimmt. Ich glaube, das war...
Genau, er nimmt nicht den Controller, sondern die ganze Konsole.
Nee, der ist, glaube ich, ein Avid Gamer. Der ist, glaube ich, so einer, der in seiner raren Freizeit doch gerne mal den Controller in die Hand nimmt.
Meinst du?
Ja, der ist so einer. Ist so wie Steven Spielberg, weißt du? Ein großer Fan von der Spieleszene, aber kommt halt beruflich gesehen kaum dazu oder irgendwie sowas.
Also ich meine, Jack Black kommt auch beruflich gut dazu.
Ja, Jack Black.
Ja, nee, also gut, kann gut sein. Da weiß ich nicht genau, wie ich ihn da einordnen soll. Aber ich meine, ist ja auch nicht das einzige Spiel, in dem oder die Spielereihe in dem Sinne, in dem Dwayne The Rock Johnson auftaucht. Es gibt gewisse Sachen, die man auch wahrscheinlich einfach nur vergessen möchte. Stichwort Scorpion King, aber.
Oh weia, ja.
Gehe ich jetzt nicht drauf ein. Du hast weitergeblättert. Wir gucken weiter in das Inhaltsverzeichnis, die News. Ah, nee, das ist nicht Inhaltsverzeichnis, das sind News schon.
Genau, es sind die News.
Formula One World Grand Prix. Ja, auch nichts, was ich wirklich unbedingt spielen musste, möchte. Gespielt habe. Micromaniacs, Colony Wars, Red Sun.
Nolan Bushnell, wieso sagt mir der Name was?
Nolan Bushnell, Bushnell sagt mir eigentlich nur was als Waffenfabrikant, aber Nolan Bushnell?
Ach so, er war der Chef von Atari. Und oh. Ist, okay, genau.
Ja.
Also jetzt nicht, gemeint ist jetzt nicht hier die das Label, unter dem das, jetzt Titel genau, veröffentlicht werden, das zu... Zu wem gehört das gerade? Oh Gott, keine Ahnung, zu wem. Also das
Embracer, im Zweifel immer Embracer.
Oder entweder Tencent oder Tencent Embracer. Tencent oder
Embracer, ja.
Eins von beiden. Atari war, er war der Geschäftsführer von dem Technik-Elektronik-Megakonzern,
ja.
Der größer genau. War als wahrscheinlich, wenn du jetzt Facebook und Apple und Microsoft zusammensteckst. Nur dass mal die Leute so einen Größenvergleich haben, was Atari mal war.
Ja.
Also bevor dann 1983.
Danke, E.T.
Danke, E.T. Nein, es war nicht alleine E.T.
Nein, es war nicht alleine E.T., das ist richtig. Aber richtig. Trotzdem, das ist ja das,
es war was, auch Pac-Man. Was hängen geblieben ist. Es war auch Pac-Man für den Atari.
Ja,
das war eine böse
Nummer. Diese Portierung, Alter.
Oh, ja.
Gut, was haben wir dann?
Armored Core 3, das sagt mir was.
Zwei, egal, ja.
Wo habe ich denn jetzt hingeguckt?
Dass nein,
ich
auf die, habe? Du hast vielleicht einfach nur kurz hingeguckt und die zwei als eine drei interpretiert. Übrigens, wenn du mal guckst, wir können uns jetzt hier die Frage nach der PlayStation 2 selber beantworten.
Ja, genau.
Unten links, ne? Wenn du mal reinschaust. Ne, unten links, geh mal direkt hin. Ja. Und da steht... Kein Hochkant-Debüt für die PlayStation 2, Fragezeichen. Überschrift Hochkant-Stapler mit Kant in, also K-A-N-T. Wer jetzt was anderes vermutet hat, dem sei auf die Finger gehauen.
Nein, nicht Immanuel Kant.
Richtig, wir reden hier nicht von deutschen Philosophen. Nein, Hochkant-Stapler, Fragezeichen, dann das, was ich hoffe. Mit einem tiefen Blick in die Vergangenheit erkennt man, dass die PlayStation 2 nicht die erste Konsole ist, die hochkant aufgestellt werden kann. Wie sie dem Bild entnehmen können, sind die Hersteller des Atari Falcon, aha, siehst du, Atari schon wieder, ne? Schon 1993, das ist so ein bisschen dünner, auf diese Platzsparen die Idee gekommen. So, was ich jetzt dem entnehme, ist, dass ich mich ein bisschen vertan habe, und zwar, dass die... PlayStation 2 doch vielleicht ein bisschen früher schon erschienen ist. Das, was wir jetzt hier sehen, das ist einmal, es sind drei Konsolen abgebildet, ne? Einmal rechts haben wir die klassische alte PlayStation 2 als Fat-Model quasi. Und links daneben dann den Atari. Ja, wirklich sehr ähnliches Design, weil es gab später von der PlayStation 2 noch eine Slim-Variante, die so ähnlich aussah. Also sehr interessant. Da haben die sich...
Die hat aber wahrscheinlich kein Diskettenlaufwerk wie der Atari Falcon.
Nee, aber tatsächlich, also ich meine, wenn du dir mal das Design von der PlayStation 2 im Normalzustand
anguckst... Das ist absolut, absolut.
Möchte ich fast schon meinen, ist abgekupfert, ne? Ja, wer weiß, nicht wahr? Und genau, das ist auch so ein Ding, dass dann irgendwann die Hersteller sich entschieden haben, man kann unsere Konsolen ja sicherlich auch Hochhand hinstellen, dann verkaufen wir separat, möchte man dazu sagen, die waren niemals in dem Paket mit drin, separat Standfüße mit dazu. Ja, das war auch, also, huh. Und Armored Core, hast du gesagt, sagt dir was, weil wir wahrscheinlich die letzten Male immer mal wieder drüber gesprochen haben.
Wahrscheinlich, auch
von ja. From Software. Bekannt ja für Spiele wie Demon's Souls, Dark Souls, Sekiro,
Asterisk, Souls,
also Bloodborne und diverse andere ältere Spiele, auch zu den Zeiten noch, Tower of the Abyss und so. Genau, was hättest du noch was dazu gesagt?
Nur, dass ich halt so ein, wahrscheinlich sagt mir das deswegen was, weil ich halt so ein Fan von so Mech-Spielen auch bin.
Genau, ja, ja. Mhm.
Und ich, Armored Core, welcher ist der aktuelle Part? Ich glaube, der 3, ne? Oder? 3, 4, oder?
6 ist gerade.
Oh, okay.
Fires of Rubicon.
Hart daneben, alles klar.
Es gibt okay. aber auch noch Spin-Offs.
Okay, also, dann hart daneben, alles klar. nee, weil ich hatte irgendwie noch im Hinterkopf, genau, From Software.
Ja.
Weil als ich das gelesen habe, ich so dachte, ach, gucke an.
Ja.
From Software haben auch sowas gemacht. Und dass das Spiel zumindest von der Optik her gar nicht mal so schlecht aussah, also nach dem Motto, so was, nee. was mir gefallen hat.
Auf jeden Fall, ja.
Also weil ich habe, glaube ich, den ersten Armored, es gab einen Teil für die Xbox, kann das sein?
Ich glaube von Armored Core?
Ja. Oder ich meine was anderes. Nicht, dass
ich wüsste, nein.
Dann meine ich ein anderes Spiel. Aber ich habe auch mal davon irgendwie einen Ausschnitt gesehen oder sowas von einem der früheren Teile und habe gesagt, oh ja, das hätte mir wahrscheinlich gefallen können. Aber es gab irgendwie so ein Mech-Spiel, so ein ähnliches. Es kann sein, dass ich das jetzt verwechsel oder so, das für die Xbox oder so. Das weiß ich halt noch, dass mir das gefallen hat. Dann haben wir eine sehr schöne Werbung von Worms Armageddon.
Ja.
Einem der, ich glaube, der dritte Worms-Teil, wenn ich mich nicht irre. Denn Worms 2 und dann kam Worms Armageddon und danach World Party und so weiter. World Party war cool.
Ich habe nebenbei, als Robert da noch gesprochen hat, mal geguckt, wann die Playstation, weil das hat mich jetzt gewurmt, wann die PlayStation 2 dann wirklich veröffentlicht wurde. In Japan am 4. März 2000.
Ah ja.
Ja. Und in Nordamerika 26. Oktober 2000 und in Europa war das, Europa und Australien waren das dann so wirklich die Weihnachtsgeschenk-Dinger, weil Europa 24. November und Australien 30. November 2000. Ne? Also das war doch schon relativ früher, so wie ich vermutet hatte. Und bei mir war die PlayStation 2 ja auch ein Weihnachtsgeschenk, aber nicht 2000, sondern ich glaube ein Jahr später oder so. Aber ja. So, du hast jetzt hier schon einige Sachen wieder übersprungen.
Naja, nicht einiges. Also ich habe halt, weil auf dem vorigen waren dann, ist nur angekündigt,
ach so,
das Concept for Racing Wheel.
Ja.
Solides Lenkrad mit durchdachter Tastenanordnung, sehr schön. Dann da rechts daneben ein Cytec, ein Lenkrad mit schlichtem Design. Lenkräder waren da gerade.
Genau, ja, Lenkräder und Pedale und sowas. Ja.
Dann darunter waren halt die Platinum-Spiele Tomb Raider 2, weil es ein Budget-Titel gerade war. Hier das derzeit günstigste Lara Croft-Spiel. Und darunter dann eben Tomb Raider 2. Und dann rechts dann International Track and Field. Der Leichtathletik ist Thema dieses Spiels. Naja, gut, okay. Und dann rechts daneben halt
Eine ganze Seite Werbung.
Eine ganze Seite Werbung für dreimal darfst du raten, 007 für die PlayStation.
Ja.
Mit diesem Bild unten auf dem Cover.
Ja, ja,
Bild selber ist ohne ihn, aber es ist sozusagen in voller Montur ein Smoking dort zu sehen und die Fliege ist ein schwarzer PlayStation-Controller.
Ja, aber der PlayStation 2-Controller tatsächlich.
Okay, genau.
Was, das ist der PlayStation 2 Controller.
Das ist mir nicht aufgefallen.
Ja, deswegen sage ich das ja. Und das ist halt das Weirde, dass die dafür die Werbung einen PlayStation 2 Controller genommen haben. Weil mir wäre jetzt nicht bekannt, dass die, dass es schwarze oder Charcoal Black, wie es ja dort bei denen heißt, Controller für die PlayStation 1 gegeben hat. Ja, die waren alle entweder grau oder bei Sondereditionen, da gab es auch noch, es gab glaube ich noch einen weißen und sowas, aber schwarz oder Charcoal Black gab es nicht. Deswegen weirde Design Choice. Dafür, dass die PlayStation 2 ja eigentlich auch noch nicht mal erschienen ist zu dem Zeitpunkt, als dieses Magazin, deswegen, siehst du, gut, dass ich nachgeguckt habe. Sehr interessant. Egal.
Naja, ich meine, Sony hat wahrscheinlich die Werbetrommel schon sehr, sehr
früh. Ja, natürlich, ja. Es gab sicherlich diverse Dinge, die man schon, ne, aber wenn man Werbung für ein PlayStation 1-Spiel macht, dann ergibt es keinen Sinn, quasi ein Hardware-Teil mit einzubinden, was nicht für diese Hardware gedacht ist.
Naja, aber gelohnt hat sich's, ne? Die meistverkaufteste Konsole der Welt oder sowas war das, ne? Die
zwei? Ja, aber auch nur, weil es halt ein DVD-Player war.
Ist ja egal. Ja. Aber
nee, natürlich, aber das ist nur mal der Grund, ne? Warum, wenn man jetzt überlegt, so, PlayStation 2, okay, warum hat die sich so gut verkauft? Ja, weil sie halt zeitgleich auch ein DVD-Player war, weil Sony ja auch ganz groß auf dem Entertainment-Markt war, also Fernseher, Radios, alles mögliche, Walkman, ja, und halt, wie gesagt, einfach sich gedacht haben, hey, wenn wir schon eine Konsole auf den Markt bringen und dieses neue Medium DVD pushen wollen, dann lassen wir unsere PlayStation oder unsere Spielekonsole gleichzeitig halt einfach auch ein DVD-Player sein. Und so hast du zwei in einem. Und das war wirklich eine der besten Marketingentscheidungen, die Sony jemals getroffen hat. Wirklich. Also da muss man sagen, wer die Idee hatte und gesagt hat, das wäre cool, der hat, weiß ich nicht, Medal of Honor verdient wahrscheinlich und eine lebenslange Pension, weißt du?
Vielleicht mal drauf warten, bis Lostback Gamer vielleicht irgendwie ein Video darüber macht oder so. Das wäre bestimmt cool,
ja,
wenn der das so macht. Und die zweitbeste Idee war dieser Kampfpreis der PlayStation 2.
Oh, ja. Ne, also trotz dessen, dass du quasi zwei Geräte in einem vereint hattest, war der Preis ja wirklich mega gut im Vergleich zu anderen. Ne? Und ich meine, dann hattest du halt dieses im Vergleich zu anderen Konsolen schlanke und moderne Design. Ja? Und wenn du dir dann die Xbox von Microsoft angeguckt hast, klobiger, grober Kasten, ja, zwar auch futuristisch zu seiner Zeit im Design, aber halt, es war einfach nur ein Kasten zum Hinstellen, der so groß war wie ein Videorekorder. Ja, auch relativ schwer. Du konntest ihn nicht hochkant lagern. Ja? Und du konntest DVDs nur unter, ich glaube, Zusatz eines bestimmten Geräts abspielen, wenn überhaupt. Und dann musstest du halt extra die Fernbedienung kaufen. Ne? Bei der PlayStation konntest du das alles auch mit dem Controller bedienen. Klar gab es auch separat von Sony Fernbedienung für die PlayStation, aber du brauchtest bei der Xbox dann noch so, wie gesagt, ein extra Modul und sowas. Und das war auch nicht zuverlässig, wirklich. Also niemand hat sich eine Xbox gekauft, um, weiß ich nicht, den nächsten Herr der Ringe-Titel auf DVD zu gucken, so, ne? Hat niemand gemacht, ja. Und dann war halt, wie gesagt, vergleichsweise der Preis schon eine Kampfansage, auf jeden Fall, ne? Also das war wirklich krass. Ich glaube, zum Erscheinen waren es, was, $200 oder 200 Euro?
Irgendwie so.
$199. Und, ja, irgendwie, ne? Und das, also das war schon, puh. Im Vergleich zu heute, das wäre, als würde Sony jetzt sagen, die PlayStation 6 bringen wir für 300 Euro raus.
Das wäre eine Kampfansage.
Das wäre wirklich Kampfansage, ne? Oder halt, weiß ich nicht, die Pro-Variante, 300 Euro.
Ja, ja.
Dann würdest du sagen, okay, scheiß auf alles andere, kaufe ich halt die PlayStation, ne? Wirklich? Weil da hast du alles. Und das ist halt, das ist wirklich krass. Ich meine, mittlerweile ist ja so, dass die großen Konsolen, also PlayStation und Xbox, auf beiden kannst du Blu-Rays und DVDs und CDs abspielen, so, ne? Das ist also kein Verkaufsargument mehr, ne? Ich sehe auch nicht, dass jetzt in nächster Zeit irgendwie ein neues Medium gepusht werden wird, weil es eh alles eher Richtung digital geht. Das heißt also, die müssen sich schon was anderes einfallen lassen. Das geht dann wirklich nur noch über die Hardware. Was ist schneller, besser, leistungsfähiger? Und wenn da jetzt einer von beiden sagt so, okay, unsere nächste Iteration oder unser nächstes Upgrade, das verkaufen wir für den unschlagbaren Preis von $300, muss man ja heutzutage mal so sagen, $300/Euro, was ist viel Geld? Ja, aber in dieser Bubble wäre das halt wirklich so, kommt her, wir haben einen geilen Preis und mein Gegner kann sich da mal schön, weiß ich nicht, in die Schuhsohle beißen, ja, das wäre krass, ja. Also das, ja. Aber wie gesagt, was Sony damals damit gemacht haben, also die haben halt zwei super gute Entscheidungen getroffen oder wie gesagt, zwei super gute, ja doch, nee, anders kann ich nicht sagen, Entscheidungen getroffen und das hat denen wirklich, wirklich sehr geholfen. Wirklich sehr geholfen.
Und Microsoft musste auch sehr schnell feststellen, dass eine Killer-App halt nicht reicht, um eine Konsole zu pushen. Auch wenn diese Killer-App Halo heißt. Und true, ja. Erstens haben sie sich ja im PC-Lager davon reichlich unbeliebt gemacht, um es mal ganz gelinde auszudrücken. Ich glaube, wenn es damals den Begriff Shitstorm schon gegeben hätte, die hatten einen an der Hand. Denn mitnichten haben alle Leute, die auf dem PC für Halo gewartet haben, wofür es ja erst gedacht war, sich dann eine Xbox gekauft, bloß da, um Halo zu spielen. Also da mussten sie plötzlich feststellen, dass PCler es gewohnt sind, zu warten, auf ihre Spiele zu warten.
Ja.
Ja? Gerade was Konsolenumsetzungen anbetrifft. Und das Zweite ist, wenn du dann natürlich, wenn dein Gegner PlayStation 2 heißt, und du bietest irgendwie deine Konsole an für 345 Dollar oder irgendwie sowas, weißt du? Keine DVD-Fähigkeit, gar nichts und so. Ja. Und ich weiß nicht, ob die Hardware über- oder unterlegen war. Wahrscheinlich war die Hardware ein bisschen besser von der Xbox oder sowas, aber jetzt auch nicht so wahnsinnig.
Aber das Ding
64
war auch,
Megabyte RAM, glaube ich, hatten die.
Ich weiß oder gar so. Nicht, hatte die Xbox, das weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf, ob die Xbox integriertes Modem hatte. Weil für die PlayStation konntest du mit einem Modem-Adapter, also zumindest mit der FAT-Variante, konntest du halt auch ins Internet, ne, beziehungsweise dann Multiplayer über Internet und so weiter spielen. Und das ist schon ein hartes Ding, ne, gewesen.
Und dann war der Controller auch noch so pottenhässlich und so klobig für die erste Xbox tatsächlich.
Ja.
Dieses Mörder, dieses
Aber da haben sie relativ schnell nachgezogen und eine S-Variante rausgebracht, also eine, die ein bisschen kleiner war. Wer mal so ein Original OG Xbox Controller in der Standardvariante in der Hand hat, das ist so ein Ding, damit kann man Häuser bauen und auch einreißen. Ja. das Ding ist halt wirklich, wirklich heavy. Ja. Es gab dann auch relativ schnell von Drittfirmen gab es dann andere Controller, ne, die ein bisschen ergonomischer waren. Ich glaube, die bekannteste Firma war Mad Labs. Hieß die Mad Labs? Genau. Und die haben ja dann eigentlich auch durch die Bank weg für alles mögliche irgendwelche Third-Party-Accessories hergestellt. Aber gerade bei der Xbox, also was die sich bei diesem Design gedacht haben, irgendwie, weißt du, wie es aussieht? Wie ein gestauchtes Batarang von Batman. Ja, Batarang, diese quasi die, Batman hat doch diese, in Anführungsstrichen, Wurfsterne, die aussehen wie sein Logo. Und die heißen Batarang. Und so sieht der Controller aus, wie quasi, als wenn das Batarang ein JPEG war, was dann irgendwie mal in einem falschen Format irgendwo hochgeladen wurde und dann halt so, weißt du, so ungefähr. Und es liegt auch wirklich nicht gut in der Hand, ja. Also die Button-Anordnung ist halt teilweise scheußlich. Du hast da dann diesen schwarzen und diesen weißen Button, der dann noch irgendwie da drunter ist und so. Das waren so Überbleibsel von weiß ich nicht, so aus Mega Drive-Zeiten. Da hast du ja auch 6 Knöpfe, glaube ich, auf der einen Seite vom Controller, ne?
3, genau. 3 auf der rechten Seite.
Aber dann gibt's
es gab Controller mit 6, das war vom Saturn dann irgendwie
so. Genau, so, ne? Und so ähnlich ist das, ne? Du hast halt A, B, X, Y und dann in derselben Anreihung nochmal diese schwarzen und weißen und ach, was weiß ich, keine Ahnung.
Es ist ein bisschen, als hätten sie bei dem ganzen Trubel vergessen, das R&D so ein bisschen vergessen, so nach dem Motto, weißt du?
Ja, irgendwie, ne? Also, weiß nicht. Sony hat ja da schon immer dann, das war ja wirklich nie, die Controller waren leicht. Die waren zuverlässig und die lagen relativ gut in der Hand, ne? Also für damalige Verhältnisse.
Und ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass jetzt der momentane, den sie jetzt haben, hier der PlayStation 5 Controller, dass der einfach, das ist der beste Controller, den ich jemals von irgendwie in der Hand gehabt habe. Muss ich mal dazu sagen. Also ich hab lange mit dem Xbox 360 gespielt, muss ich sagen, und habe mich auch so ziemlich dran gewöhnt und so weiter. Ja. Aber als ich dann den Fünfer hier in Händen halte, weil ich halt auch für PC halt gezeigt spiele, da ist einfach besser, einen Controller zu haben.
Richtig,
ja. Das ist einfach mega geil. Und der ist so gut, dass Microsoft schon so ein bisschen so passiv, so passiv-aggressiv den Controller so nicht benutzen haben möchte oder so wegdrücken möchte oder nur sagt, okay, du kannst nur diesen einen Controller benutzen.
Okay,
oder
also ich, Mittlerweile macht es für mich halt keinen Unterschied, ne? Ob, also, oder wie sage ich das, der Unterschied zwischen dem PlayStation 5 Controller und dem aktuellen Xbox Controller ist für mich marginal und von daher vernachlässigbar. Ich habe jetzt natürlich noch keinen Xbox Elite Controller in der Hand gehabt. Die sind ja nochmal ein bisschen anders, weil dann hast du ja auch Backpedals nochmal und unten noch so ein paar Sachen. Mhm. Aber wie gesagt, für mich ist das vernachlässigbar, weil mittlerweile sind die Controller alle eigentlich alle ähnlich, ja. Selbst der Pro-Controller von Nintendo ist im Endeffekt, liegt genauso gut in der Hand wie die anderen Controller, ne? Alle haben natürlich andere Features nochmal. PlayStation sticht halt damit heraus, dass die eben dieses haptische Feedback haben, ja, was die anderen halt nicht haben. Die haben ganz normale Mehrwege-Vibrationen und sowas, ne? Aber ja. Naja,
ich würde gerne diese Episode hier schließen, und zwar mit einem Hochgenuss der Spielebranche und einem Spielemeilenstein, nachdem sich alle anderen kommenden Spiele noch orientieren müssen, nämlich von der Kinoumsetzung Asterix und Obelix aus dem Echtfilm damals, den es damals ja gab, mit Gérard Depardieu, mit dem alten Russen, und der ist jetzt Russe.
Achso, okay, ja, naja, genau wie Steven Seagal, aber der war ja schon 2016, glaube ich.
Russisch. Ich finde es lustig, dass du es wie die Möwe aussprichst, Steven Seagal.
Ja, ist ja auch.
Ich Seagal. Weiß, dass man es so ausspricht, aber ich finde es halt einfach nur cool, so nach dem Motto, ja, den Möhre essen in Steven Seagal. Ja, hast Seagal du das Bild gesehen, wo er tatsächlich an dieser Möhre schnupst? Nicht? Es ist fantastisch.
Okay, und du lässt mich also nicht ausreden, alles klar.
Entschuldigung, nein. Doch, hau raus.
Ja, du hast die Frage gerade selbst beantwortet. Du hast gefragt, hast du das Bild gesehen? Nicht? Okay, ist es herrlich.
Ja, weil du mit dem Kopf geschüttelt hast.
Ich hab meinen Kopf gar nicht bewegt.
Was?
Nein, du warst so in deiner Erzählrage. Hast du das Bild gesehen? Nicht? Okay, ist es herrlich. Hast du das Bild gesehen? Pause. Ja, ich halte das. Ich kenne das Bild. Ich habe es gesehen. Es ist herrlich, Robert.
Okay,
alles klar. Mhm, aber red weiter.
Bitte, mach doch weiter.
Yeah. Hey, mach mich nicht an, aber komm, red weiter.
Ja, was gibt's dazu groß zu sagen? Ich meine, es ist dermaßen unterirdisch, dass die 55%, die hier angegeben sind, noch eine
Lobpreisung sind
eigentlich. Eine Lobpreisung sind eigentlich, denn das Spiel ist dermaßen lieblos gemacht. Also ich habe Berichte davon drüber gelesen, die Steuerung ist absolut unterirdisch. Mhm. Ist eine Ansammlung von ein paar Minispielen und so weiter. Und warum um alles in der Welt macht man ein Spiel, wo die Figuren die Echtfiguren vom Kinofilm sind. Bei Asterix und Obelix, wo es eine Comic-Vorlage gibt. Ja, es ist mir schon klar, dass sie den Kinofilm irgendwie promoten wollten, aber das ist kein gutes Promomaterial.
Das hat eigentlich noch nie wirklich funktioniert bei solchen Spielen, wo man dann halt, sag ich mal, die echten Leute fotografiert oder gefilmt und gescannt hat und dann eingefügt hat, gerade wenn es um Lizenzen geht. Wo es gut funktioniert hat, waren die Mortal Kombat-Spiele, also bevor es dann ab dem vierten Teil in die 3D-Dimension ging. Da waren die ja auch, die wurden fotografiert und dann einzelne Sprites draus gemacht, ne? Und das war okay. Ja.
Aber warum war das okay? Weil Mortal Kombat wann rauskam? 1900 und?
Richtig, aber das, aber es hat, ich meine, der dritte Teil kam ja auch schon irgendwie, weiß ich nicht, um die Zeit dann. Das war ja immer noch 2D. So, und die haben ja trotzdem dieselbe Technik wiederverwendet und halt nur ein bisschen verfeinert, sage ich mal, ne? Aber ich habe das Spiel zum Beispiel, Asterix und Obelix, die Filmverwurstung hier, das habe ich nie gesehen, gesehen jetzt schon, aber nie auf dem Schirm gehabt. Und das war auch nichts, was mich irgendwie interessiert hat. Abgesehen, ja, genau, der Robert hat gerade eine Bewegung gemacht, quasi zum Öffnen eines Regen- oder wahlweise Sonnenschirms. Der Schirm, der mich vor einem Shitstorm bewahren soll, keine Ahnung. Ich fand auch die Asterix- und Obelix-Spiele davor, die jetzt zum Beispiel für Nintendo erschienen sind, so Game Boy und so weiter, diese Jump'n'Runs, fand ich viel besser auch, ja. Also, weil die orientieren sich ja nämlich an der Comic-Vorlage. Und das sind simple Jump'n'Runs, die immer noch gut funktionieren. Und wenn man sich das da halt anguckt, das sieht halt aus wie ein Fever Dream quasi.
Ich musste gerade erschreckt feststellen, dass Cryo Interactive dafür verantwortlich ist. Die Leute, die Ubik gemacht haben.
Shame on them.
Wahrscheinlich liefen die Spiele nicht so gut und da mussten sie Auftragsarbeiten machen. Und das, Das ist immer schade, wenn sowas dann passiert. Ja. Das ist halt immer schade, wenn du so eine, schon eine Firma hast, die für innovative Spiele verantwortlich war und dann einfach nur so ein Auftragsfließband. Raven Software. Das ist das beste Beispiel. Raven Software hat so geile Spiele gemacht, das gibt's gar nicht. Ja. Und mittlerweile sind sie der Call of Duty, Call of Duty, ne? Machen die jetzt?
Ja, teilweise irgendwie so, ja. Also die machen ja auch nur noch das, was sie machen sollen und nicht, was sie machen wollen wahrscheinlich.
Das ist schlimm.
Ja. Und da hilft's ja auch gerade bei so Lizenzsachen nicht, wenn du dann halt bekannte Gesichter auf dem Cover hast, ja. Ist ja dann immer noch mal eine andere Sache, ob diese Charaktere in dem Spiel oder in dem Produkt dann auch auftauchen. Also ich erinnere mal an die James Bond Spiele. Da gab es auch Spiele, wo der aktuelle James Bond zwar auf dem Cover war, aber in dem Spiel nicht aufgetaucht ist, weil die Person ihr Gesicht dafür nicht hergeben wollte. Ne? Und Pierce Brosnan ist da keine Ausnahme.
Gab es da nicht auch mal die so ein Akte X Adventure mit so, also Adventure meine ich halt, wo du so im Prinzip solche Stills, also solche Bilder.
Ja, so Point-and-Click-mäßig.
Solche, ja. Ja, Point-and-Click würde das heißen, dass
es
du
ist, hast... Nee, ist es nicht, aber so in die Richtung geht's,
wo du Stills hast. Ich suche das Wort eben, dann, ja. Das, du weißt, was ich meine.
Ja,
ne?
Ihr wisst auch, was er meint.
Genau, also diese... Da gibt's ein Wort für, aber ich weiß nicht, diese Mist-Klone oder sowas, ne? So Mist-artige.
Walking Simulator.
Ja, wo... Mulder und Scully nicht vorkommen. Außer in der Anfangssequenz irgendwo und dann am Ende nochmal und dazwischen spielt so ein Praktikant aus der Poststelle.
Dafür hat es dann nicht mehr gereicht.
Nicht mehr gereicht,
Wofür es allerdings reicht, ist unser Ende. Wir müssen auch mal Schluss machen.
Genau.
Ihr habt uns lang genug zugehört heute. Ich weiß, ihr wollt bestimmt noch länger hören, aber... Tapfer. Ja, tapfer. Also Medal of Honors gehen raus an euch. Genau, über Medal of Honor Franchise können wir auch irgendwann nochmal reden.
Sehr gerne.
Also im Speziellen, weil das ist ja auch Rollercoaster Ride. Aber bis dahin
bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit. Ja, bedanken uns. Hoffen, dass ihr genauso viel Freude hattet wie wir und hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und bis es soweit ist, sagen Tschüss aus Leipzig, der Robert.
Und auch Tschüss aus Leipzig, der Paul.
Macht's gut. Ciao.
Tschüss.